Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 93, lieber Defner, und wir leben echt in wahnsinnig verrückten Zeiten. Und das zeigt sich nicht nur darin, dass der Wendler eine Einschaltquote von 30% hatte am Wochenende.
30%! Ich hab mich verirrt auf der Fernbedienung, hab da mal reingeschaltet. Das war unterirdisch. Das war so unterirdisch schlecht, dass man irgendwie dann doch dran blieb und gedacht hat, wie schlecht kann es eigentlich noch werden?
Eigentlich wollte ich sagen.
Da muss man sich ja nicht fremdschämen, weil das mit den Menschen haben wir ja nichts zu tun. Ja, noch nicht mal irgendwie verwandte Senderfamilie oder sowas.
Aber eigentlich wollte ich sagen, die Märkte gehen rauf und runter.
Die Zukunft ist in Jahren
Fernsehen. Es ist noch viel verrückter. Also wir hatten ja letzte Woche die schlechteste Woche seit der Finanzkrise mit minus 13%.
Und jetzt muss man erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, Holger Chapitz. Du hast die Wette gewonnen.
Stimmt, ja? Der DAX ging unter 12.000.
Man muss sagen, also wer diesen Podcast regelmäßig hört, war vorbereitet, ja. Und ich habe ja dagegen gewettet, aber Holger hat vollkommen richtig diesen Corona-Crash vorhergesagt und hat gesagt, der DAX fällt unter 12.000 Punkte, was dann in der letzten Woche geschehen ist. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu zur gewonnenen Wette und ich würde dich jetzt offiziell als Crash-Propheten sozusagen. Du hast ja diesen Titel jetzt wirklich verdient. Bist offiziell ein Crash-Prophet. Kannst jetzt immer, wenn du mal wieder Bücher schreibst oder sowas, dann draufschreiben, er hat den Corona-Crash richtig vorhergesagt. Ja, jeder Crash-Prophet hat ja dann irgendwann mal so ein Crash vorhergesagt.
Moment, das war mein Crash-Moment. Aber jetzt müsst ihr ja sagen, am Montag schon, also wir nehmen es ja immer am Dienstag auf, da ging es schon wieder hoch.
Ja, und das sieht man, wie verrückt das ist. Das ist das Verrückte an den Märkten. Aber erstmal muss man sagen, wenn man jetzt das chronologisch mal betrachtet, letzte Woche war wirklich eine Woche der Angst, ja, wo die Angst regiert hat. Der DAX so viel verloren wie seit 2011 nicht mehr mit 12,4%. Die Wall Street so viel verloren wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Da muss man wirklich sagen, es regierte die Angst. Und ich wurde ja jeden Tag dann irgendwie von Kollegen gefragt, wie hast du noch Aktien und so weiter? Ja, hast du nicht alles verkauft? Und am Freitag war es sozusagen echt der Höhepunkt, wo man richtig von dieser Panik dann auch angefasst wurde. Und ich hatte auf der anderen Seite eine Kollegin vom Wetter, ich nenne jetzt mal keinen Namen, der Wetterfee, die am Freitag Dienst hatte, fast so weiter gesagt, du musst jetzt mal Aktien kaufen, die sind jetzt so spottbillig und jetzt man muss langsam zugreifen. Und sie war fast so weit und dann kriegte sie am Freitag einen Anruf von ihrem Mann und sagt, oh, mein Mann hat gerade angerufen, er hat alle seine Aktien verkauft. Und ich glaube, das war so ein Gefühl, am Freitag wollten die Leute einfach nur noch raus. Das war so Panik, wie so bei so einem Panik-Schlussverkauf und alles muss jetzt raus. Und das beste Beispiel dafür, dass Panik herrschte an den Märkten, war ja, dass in diesem großen Schlussverkauf dann sozusagen alles auf dem Ramsch.
Sogar Gold.
Sogar Gold wurde verramscht sozusagen. Da sieht man wieder, Krisenwährung Gold ist eben auch kein sicherer Krisenschutz.
Zumindest vorübergehend. Man sagen muss, warum kam es überhaupt zu der Panik? Das war einfach so, diese Sorglos-Mentalität hatte vorher geherrscht, dass man immer dachte, wenn es so ein bisschen runtergeht, dann steigt man ein. Und die Leute haben überhaupt nicht mehr gedacht, dass es auch mal zweistellig runtergehen kann, vor allem in dieser Geschwindigkeit. Und das war die schnellste Korrektur. Und Korrektur sagt man ja, wenn was über 10% fällt, überhaupt in der Geschichte des S&P vom Höchststand. Also so schnell ging es noch nie runter. Es waren 6 Handelstage, hatte man diese Korrektur da. Und selbst 1987 hat es länger gedauert, weil ja der Crash 87 erst lange nach dem Allzeithoch kam. Insofern war das wirklich die schlimmste Korrektur der Geschichte. Die schnellste, besser gesagt.
Stimmt, aber das...
Und was mich jetzt noch wirklich irritiert, ist... Dann kam diese Notenbank-Statement, so ja, wir beobachten die Lage genau und werden eingreifen. Und da dachte man sich so, und auf einmal kommt die Hoffnung wieder hoch. Das war dann diese Montagsrallye, dass die Leute nur denken, nur weil die Notenbanken kommen, muss es wieder nach oben gehen. Das finde ich auch ein fatales Signal fast schon. Man könnte denken, wozu brauchen wir überhaupt einen Impfstoff gegen das Coronavirus? Wir haben doch die Notenbanken. So in etwa reagieren die Märkte. Und das finde ich auch wieder strange. Und deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, dass man unbedingt einsteigen muss. Klar, es ist jetzt besser einzusteigen als vor 2 Wochen. Da hast du natürlich völlig recht. Aber ich glaube schon, dass die Märkte noch ein bisschen länger volatil bleiben werden.
Da bin ich absolut bei dir. Und das ist wirklich irrational, was geschieht an den Märkten, muss man sagen. Erst eben diese Rekordhochs von einem Rekord zum anderen, obwohl ja schon die Wirtschaft wirtschaftlichen Folgen ganz klar spürbar waren, obwohl schon Unternehmen gewarnt hatten und so weiter und so fort. Und der Markt hat das vollkommen ignoriert. Dann plötzlich sozusagen kommt dieses Narrativ auf, dass der Virus jetzt nach Europa kommt. Ja, und da sind wir auch wieder bei der narrativen Wirtschaft, die auch Märkte und Wirtschaft insgesamt beeinflusst. Ich habe dieses Buch von Robert Shiller vor ein paar Wochen hier vorgestellt, das jetzt halt wieder zeigt, wie sehr die Märkte von Narrativen, von Geschichten, aber eben auch von der Psychologie bestimmt werden. Und dann letzte Woche rückte das Virus dann eben mit Italien näher, auch an Europa heran. Und das Ganze hat dann eben auch die ganze westliche Welt verunsichert und die Wall Street verunsichert. Und plötzlich rappelte es nach unten und die Angst übernahm das Ruder. Und es war vor allem dann die Psychologie, die zu diesem Ausverkauf führte. Ich habe heute Morgen ein sehr gutes Interview beim Inforadio gehört von einer Professorin, glaube ich, für Psychotherapie oder sowas. Und die hat halt gesagt, ist diese ganze Corona-Krise, es geht ja hier um den Umgang mit Angst insgesamt. Genau. Ja? Weil nicht nur an den Märkten, aber eben auch an den Märkten, aber auch sonst, was man sieht, die mediale Berichterstattung, alle Menschen sind verunsichert und Leute kaufen jetzt Hamstern teilweise und decken sich mit Vorräten ein und man hat eben Angst rauszugehen. Und sie sagte halt, zum einen ist Angst ist ein absolut berechtigtes Ding, weil Angst warnt uns, Angst ist gerechtfertigt, ja, warnt uns vor Gefahren, aber man darf eben nicht sich übermannen lassen von der Angst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, auch in diesen Marktsituationen. Ich habe, wie gesagt, letzte Woche viel und immer wieder Fragen bekommen, sollen wir jetzt alles verkaufen und so weiter, jeden Tag wird es ja schlimmer und so weiter. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, bitte drin bleiben, was du auch gesagt hast.
Was wir immer wieder sagen,
bitte nicht verkaufen und nicht sich von dieser Panik und von dieser Angst anstecken lassen, weil Angst ist einfach immer ein schlechter Ratgeber. Klar, sie warnt uns, man muss jetzt sich nicht unbedingt den größten Gefahren in Sachen Corona aussetzen und man kann Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, Hände waschen, dergleichen, desinfizieren.
Man muss jetzt nicht unbedingt für 20 Euro mit EasyJet nach Mailand fliegen. Genau. Man muss auch nicht ins Tropical Island gehen, was wahrscheinlich jetzt auch leer ist. Aber trotzdem muss man jetzt nicht komplett sein ganzes Leben irgendwie so Luft anhalten und nichts mehr tun. Und das ist das Gefährliche. Aber da wir das nicht wissen, wie die Menschen drauf reagieren, deswegen würde ich jetzt auch noch nicht einsteigen. Und du siehst ja beispielsweise eine Lufthansa-Aktie. Boah, die ist mittlerweile bei 10 Euro fast. Also da ist ja fast der gesamte Luftverkehr ist ja fast zum Erliegen gekommen, wenn man die Aktie sich anguckt zumindest. Und was da eingepreist ist. Also es ist so unübersichtlich. Und das Fiese an dem Virus ist ja, dass er A, eine lange Inkubationszeit hat. Insofern wissen wir gar nicht, normaler Virus hast du ja irgendwie eine Woche und dann siehst du das und der dauert ja 2 Wochen. Und dann ist er wohl relativ, auch wenn du dann wieder gesund bist, kannst du wohl immer noch in den 2 Wochen, in denen du schon gesund bist, nochmal die Leute anstecken. Also es ist ein Virus, das wohl relativ fies ist und was zwar nicht so eine hohe Mortalitätsrate hat, was aber irgendwie doch schon, wo es nochmal passieren kann, dass wir nochmal eine zweite Welle haben. Vielleicht geht es bis zum Sommer weg und dann haben wir nach dem Sommer die nächste Welle. Also es ist so unübersichtlich, deswegen würde ich sagen, einfach den Sparplan laufen lassen, immer nur das Geld wegtun, was man wirklich für lange Zeit nicht braucht und möglicherweise, wer es nicht aushält, einfach nicht drauf gucken.
Genau.
Das ist ein guter
Tipp.
Es ist wirklich einfach nicht drauf gucken. Wer es nicht aushalten kann, der soll einfach nicht drauf gucken.
Der Jungredakteur Sebastian, der uns auch immer hört hier im Podcast und mit uns ja auch eingestiegen ist, der hat mir letzte Woche gesagt, ich habe jetzt meine Flatex-App von dem Handy gelöscht und ich gucke einfach nicht mehr drauf.
Wenn man es nicht an, das kann, muss man es so machen. Und wir haben zum Beispiel eine Mail bekommen, da fragt jemand, könntet ihr mir die Frage beantworten, ob eine Variation der Sparrate bei Sparplänen und einer Marktüberbewertung Sinn macht? Also die Sparrate anpassen nach Marktlage. Nein, es macht keinen Sinn, weil niemand weiß. Wir haben es ja gesehen, am Montag war der größte Punktegewinn beim Dow Jones wieder. Und wir hatten letzte Woche den größten Punkteverlust beim Dow Jones. Wer bitte kann das voraussagen? Ich kann es nicht und der Defner wahrscheinlich auch nicht. Selbst wenn der Defner mich jetzt Crash-Guru hier hinstellt. Wir können das nicht und deswegen lässt man die Sparrate einfach gleich und dann wird es automatisch über die feste Rate. Wenn die Märkte hochstehen, kriegt man weniger. Wenn die Märkte tief stehen, kriegt man, wird das automatisch.
Es war ein bisschen Pech für diejenigen und es sind ja jetzt viele neu eingestiegen, genau. Muss man sagen, mit unserer Financial Empowerment Folge vom Neujahr, die wir ja sozusagen jetzt hier zu ETF-Jüngern bekehrt haben, sind ja viele, die sich sozusagen dann committed haben, ja auch in vielen E-Mails und gesagt, ja, ich bin jetzt dabei und steige jetzt im Februar mit einem Sparplan ein. War dann im Nachhinein auch ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, die erste Rate, aber es sind die ersten 50 Euro, oder was auch immer man da investiert hat. Ja?
Oder das heißt, wir so. Mit einem Tausi erstmal eingestiegen, als Sofortbetrag. Ja? Ich meine, jetzt kriegt er doch als nächstes günstige Raten. Wie schön genau. ist es denn, wie wenn schön. Ich einsteige
beim nächsten Mal
und kriegst billiger.
Schon ein Angebot. Genau.
So ist es.
Ja? Und
ach,
das
muss
man jetzt immer wieder sagen. Und deswegen, und ich finde eben, ich sag's nochmal, ich habe es immer wieder gesagt, man kann diese Erfahrung gar nicht früh genug machen, bevor man nämlich leichtsinnig wird und dann bei
sorglos.
Rekordkursen sorglos, all sein Geld da reinpumpt, sondern jetzt hat man wieder mal diese Erfahrung gemacht, dass es rumsen kann in einem Schlag, über 10% nach unten gehen kann in ein paar Tagen, und das muss man eben immer an der Börse einkalkulieren, vor allem wenn das Wetter richtig schön sonnig ist und so weiter und irgendwie nichts den Himmel trüben kann, dann kommt aus heiterem Himmel eben dann so ein Sommergewitter. Mhm. Und ob das dann eine Jahreszeitenwende wird, das ist die ganz große Frage. Und dann kommen aber immer natürlich auch wieder die anderen, die rufen, oh, 15% Korrektur, das war es noch lange nicht. Und jetzt kommt der ganz große Crash. Und Robert Schiller hat sogar im Handelsblatt-Interview wieder gesagt, ja, er kann auch sich vorstellen, dass es an den amerikanischen Börsen 40% Crash geben wird,
okay.
weil die Aktien so überbewertet sind. Ja, also da kommt jetzt auch keiner und sagt, jetzt ist aber der Boden erreicht und jetzt bläst man zum Einstieg. Und deswegen finde ich, im Gegensatz zu dir, wenn man jetzt sozusagen immer schon mal einsteigen wollte mit größeren Summen oder mit ein bisschen Summe, dass man da noch rumliegen hat, aus Abseits Sparplan absolut. Das ist das A und O und das Nonplusultra, auch in Sachen Einstiegssteuerung. Aber wenn man die Verlegenheit hat, dass man da irgendwie Geld schon länger investieren wollte, warum nicht jetzt einfach, wie gesagt, mal mit einem Drittel oder so einsteigen? Okay, das habe ich bei 13.000 Punkten auch schon gesagt. Jetzt ist es nochmal billiger geworden, dann nehmen wir halt das nächste Drittel. Aber man muss einfach peu à peu rein, weil jetzt zu warten, bis die Coronavirus, keine Ahnung, ausgerottet ist,
man
oder
da
ist
Sicherheit
ein
hat.
Medikament,
die
gegen den Corona, nee. Das Coronavirus gibt, das wird es nie geben. Bis dahin kommen wieder zwei andere Krisen und irgendwann wird das Coronavirus vielleicht sogar in Vergessenheit geraten und aus dieser ganz großen Aufmerksamkeit verschwinden und es ist trotzdem noch nicht erledigt. Ja? Aber im Moment ist natürlich die ganz große Unsicherheit da, wie wird sich das wirtschaftlich auswirken. Aber das ist halt dann auch schon zum ganz großen Teil in den Aktienpreisen enthalten und eben zum Beispiel BASF. Ja. Letzte Woche habe ich auch ein Interview geführt mit dem BASF-Chef, der warnt ja deutlich vor den massiven Bremsspuren für die Weltwirtschaft, der warnt deutlich vor den Auswirkungen auf dieses eigene Geschäft und sagt, wir können ja überhaupt keine Prognose machen, ob jetzt unser Gewinn in diesem Jahr sozusagen fällt oder steigt. Die haben eine ganz weite Spanne angegeben von Gewinnrückgang bis Gewinnanstieg. Trotzdem haben sie aber ihre Dividende erhöht, ja, auf 3,30 Euro und die BASF-Aktie steht jetzt irgendwo bei 53 oder sowas, ja, hat schon eine Dividendenrendite von fast 6%. Und BASF hat in ihrer Geschichte die badische Anilin- und Soda-Fabrik schon so viele Krisen, Weltkriege und alles erlebt und all das überstanden. Also die wird jetzt die Corona-Krise bestimmt nicht in den Ruin zwingen. Und wer schon immer mal BASF-Aktien kaufen wollte, kann sie jetzt kaufen. Am Freitag habe ich zu der Kollegin, die neulich ja bei $950 sie Tesla-Aktien kaufen wollte, habe ich gesagt, jetzt ist doch mal ein guter, jetzt kannst du ja die Tesla-Aktien dir kaufen, die du schon lange haben wolltest.
Kostete da 700
Tesla
irgendwas. Damals,
nee,
ja.
von 650 oder sowas gab es die
noch
wieder. Ist gestern auch wieder um 10% angestiegen. Und ja, da gibt es dann immer wieder Kaufgelegenheiten, die kann man dann schon mal peu nutzen, wenn man einzeln. Trotzdem, ETF-Sparplan
so
ist das A und O.
Ich glaube, ja, man muss erstmal den Peak in den Neuverbreitungen des Virus sehen und da glaube ich erst dran, dass es irgendwie März oder April ist. Und dann muss man nochmal die Gewinnsaison sehen, die auch Ende März, Anfang April anläuft. Dann gibt es wahrscheinlich noch viele Gewinnwarnungen. Da wird der Markt sich wahrscheinlich nochmal ausschütteln, denke ich. Also wäre so mein Szenario, und dann geht es bestimmt nochmal 10% runter. Aber
genau
selbst
so.
Diese
10%,
ja. Das ist, ich meine, wer kann das timen? Und wer es langfristig investiert, ob er 10%
genau.
höher oder niedriger einsteigt, völlig egal.
Will ich auch gar nicht ausschließen. Will, dass es nicht nochmal 10% runtergehen kann. Aber wie gesagt, ich glaube aber, es wird gut. Und wir diskutieren sowieso nochmal über die ökonomischen Auswirkungen.
Das ganz sind, genau.
Weil Märkte und Ökonomie sind ja
zwei
dann noch
Dinge,
zwei
sind
verschiedene
zwei
Dinge.
Und wenn man den Trump gesehen hat, das ist die Pressekonferenz am Wochenende, da dachte man, der kümmert sich ja mehr um die Börse als um die Coronavirus-Verbreitung. Und ist es schön, wenn ein Präsident sich um die Börse kümmert und das so wirklich richtig doll macht und auch die Federal Reserve, also die Notenbank auffordert, im Zweifelsfalle nochmal zu unterstützen, damit die Märkte auch wirklich laufen. Aber das fand ich schon ein bisschen zu strange, wenn du sein Notfallteam anguckst. Da ist dann der Mnuchin, der Finanzminister, der Kudlow, der Wirtschaftsberater und als drittes noch Vice President Pence, also wirklich ein Team, wo du denkst, so, hä, die sollen irgendwie Expertise in Corona haben. Egal, die können vielleicht die Märkte stabilisieren. Aber Egal, auf jeden Fall, da sieht man aber, dass es ein Unterschied ist zwischen Märkten und Realwirtschaft. Und insofern, selbst wenn wir heute diskutieren, ob das Coronavirus in Deutschland das hässliche R-Wort hervorruft oder nicht, das wird unsere Diskussion heute sein, muss es nicht unbedingt heißen.
Rezession, also für Leute, die noch neu
jetzt,
bei uns sind. Weil
jetzt wollte ich mal hier so eine Art Cliffhanger machen, damit die Leute bis zum Schluss
dranbleiben. Das hässliche R-Wort, was ist das? Rhinoceros oder was auch immer?
Ja. Hätten die Leute hören können bis zum Schluss.
Um jetzt von dir zu hören, was das hässliche R-Wort ist.
Selbst eine Rezession muss nicht heißen, dass die Märkte.
Die Leute bleiben natürlich dran, weil sie wissen wollen, gibt es eine Rezession oder nicht. Ja? Und auch wenn wir schon mal verraten haben, was das hässliche R-Wort ist. Ja? Herr Chapitz hat ja schon öfters versucht, hier eine Rezession auszurufen.
Schon zweimal war es.
Aber eins zu Trump übrigens. Trump hat ja wieder aufgerufen, US-Aktien zu kaufen. Und man muss sagen, er hat das übrigens auch 2018 getan. Weihnachten 2018, nach Weihnachten, so um die Jahreswende. Da ist nämlich gab es einen ähnlichen Crash an der Wall Street. Damals hatten ja die Märkte in Deutschland geschlossen. Aber da ist die Wall Street aus Angst von den Folgen des Handelskrieges richtig abgeschmiert, ja. Und da hat Trump gesagt, kauft jetzt mal Aktien. Und mit dem Tipp lag er goldrichtig, weil danach es gab eine V-förmige Erholung. Und wir wissen, 2019 hat der S&P 500 dann 30% zugelegt. Das war dann die Erholung, die kam. Also von daher, da lag er nicht so schlecht. Und natürlich hat Trump jetzt echt Schiss hier im Wahljahr, wenn es zu einer, keine Ahnung, deutlichen Einbruch der Märkte oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt.
Er hat das als Barometer für seinen Erfolg ausgegeben. Ja. Guck die Märkte an, das ist mein Erfolg. Wenn jetzt die Märkte crashen sollten, dann ist sein Erfolg mitgecrashed.
Super Tuesday, ja, die Demokraten suchen.
Da werden wir nächste Woche drüber. Das können wir leider diese Woche nicht diskutieren. Es gab ein kleines Comeback von Herrn Biden, aber es ist auch da unübersichtlich. Keiner weiß, was da wirklich jetzt passiert.
Gut, wir wissen jetzt noch nicht das Ergebnis, aber ich würde ja sagen, dass die einzige Chance der Demokraten Michael Bloomberg ist. Der einzige Kandidat, mit dem sie gewinnen können, und dass sie doch wirklich gut beraten werden heute an diesem Super Tuesday, falls mir irgendein Demokrat Bloomberg zuhört, Michael Bloomberg zu nominieren.
Das ist eine gute Idee. Das
ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber...
Wobei man sagen muss, bei der letzten Diskussion, wo der Bloomberg dabei war, da war er so schlecht vorbereitet und jeder hätte ja wissen, also er hätte ja wissen müssen, ey, ich werde darauf angesprochen, und er hatte keine guten Antworten, er war so schlecht und ich dachte, wie kann man, ich meine, der gibt ja Milliarden für tolle Ads aus, wenn du da bei Instagram bist, hat er wirklich lustige Sachen, er hat eine ganze Armee von Social Media Kämpfern angeheuert. Aber der persönlich, also man sah ihn da, er hat nicht gelacht. Er konnte überhaupt nicht mitreisen. Er hat die Fragen schlecht beantwortet. Man hat sich so, what? Also da hoffe ich mal, dass da noch mehr draus wird.
Wir sind gespannt, was das Super Tuesday ergibt. Apropos Milliardäre, also eins wollte ich auch noch loswerden. Ja.
Du bist Milliardär?
Noch knapp davor. Aber
knapp davor.
In Deutschland möchte man auch nicht Milliardär sein, wenn man sich den Umgang mit Dietmar Hopp anguckt in den Stadien. Und muss an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden. Ich finde es einfach so, das spricht halt auch so ein bisschen Bände über die deutsche Gesellschaft, wie man
Findest eben
mit den Leuten umgeht,
da
die
muss
hier
ich, da muss ich dir leider
Vermögen
aufgebaut haben. Es geht nicht um Dietmar Hopp dabei. Es geht um den DFB und die Kommerzialisierung des Fußballs.
Ja, aber dann,
und jetzt
dann
haben sie sich einfach den Hopp haben sich einfach ausgesucht, um den DFB zu reizen. Es geht nicht um Dietmar Hopp. Und diese Diskussion, muss ich gestehen,
das ist diesen
Menschen trifft. Das ist natürlich schrecklich, da hast du völlig recht. Da ist ein rechtschaffender Mensch, der hat viel Geld für einen Fußballverein ausgegeben, der hat auch viel Geld für die Region gespendet und überhaupt. Das geht natürlich überhaupt nicht, aber der wird jetzt einfach nur genommen, um den DFB zu ärgern. Und da geht es einfach um die Frage, wie wird in Deutschland Fußball organisiert? Und
ja, aber da musst du halt gegen den DFB protestieren. Ja,
aber
und
das
nicht,
ist
und nicht hier.
Aber da kannst du
sagen,
ja hinter mein Schild hoch, DFB ist kacke, da wird ja nichts passieren. Aber den Hopp, da siehst du ja, was passiert. Und die Ultras lachen sich ins Fäustchen und denken sich so, ey, das ist, also ich finde die Diskussion, die wie sie in Deutschland geführt wird, so eindeutig und so zu sagen, oh, der arme Hopp ist hier irgendwie, das ist,
ja,
die
das
Leute
andere
kennen dabei,
ja,
dass es um mehr geht als um Dietmar Hopp.
Nein, aber ich finde, es geht einfach nicht. Es geht nicht, dass rassistische Pöbeleien es
natürlich
im
Stadion
gibt.
Natürlich,
es geht
auch nicht mit dem Fadenkreuz,
dass Menschen verunglimpft werden.
Ja.
Das ist kein Maßstab. Und
da
wäre bei aller berechtigten Kritik am DFB oder an der gesellschaftlichen Kritik, aber du kannst nicht einzelne Menschen im Fadenkreuz darstellen. Das ist der erste Schritt zum Terror. So hat die RAF damals auch angefangen und dann wurde aus dem Fadenkreuz Worten folgen Taten, sagt man auch im Rechtsextremismus. Ja. Und das schafft einen legitimen Legitimierung von auch wieder anderen, ein Verrückter knallt den Hopp dann das nächste Mal ab, weil er sagt, hallo, der ist doch der Feind des Fußballs. So geht das nicht, ja. Und ich finde, da braucht man einfach im Stadion, im Internet, überall eine andere Diskussionskultur. Und das kann man nicht damit rechtfertigen, dass der DFB oder wer auch immer irgendwas Scheiße baut, finde ich. Und ich finde es halt dann echt als Bayern-Fan echt dann nochmal ein Armutszeugnis, dass ausgerechnet von den Bayern-Fans das kommt. Ich meine, dem wirtschaftlich erfolgreichsten Verein, ja. Da würde ich mich mal ganz groß schämen, weil ich meine, Kommerzialisierung ist vor allem beim FC Bayern natürlich angesagt und auch bei den Dortmundern, ja. Der erste Verein, der an die Aktienmärkte gegangen ist und auch Millionen gescheffelt hat. Da tun sie alle immer so, als würden wir hier noch Amateurfußball-Ligen spielen und so weiter. Also das ist so lächerlich, finde ich. Und ich finde das gut, wenn man jetzt wirklich da mal strikt dagegen vorgeht und das unterbindet.
War schon ein kleiner Bär der Woche hier.
War schon fast ein kleiner Bär der Woche. Das war mir ein Anliegen.
Wer denn, die Bayern-Fans oder wen hast du den Bären gegeben?
Nein, diesen ganzen...
Ich meine, es gab ja auch in
allen, das sind ja nicht nur die Bayern-Fans. Das zieht
sie
ja durch die allen Stadien.
Da sind sie sich einig. Aber es geht halt nicht, es geht nicht um Dietmar Hopp, es geht um den DFB.
Ja, aber dann sollen wir halt dann DFB in Pranger stellen, ja? Und sozusagen, ja.
Insofern finde ich die Diskussion etwas zu... Und dann diese Betroffenheitsjournalismus am Wochenende, noch eine Sondersendung bei Sky und der größte Ehrenmann der Geschichte. Und man dann siehst du, ja, natürlich ist er ein Ehrenmann, keine Frage. Aber es ist da wieder ein Stadiondach eingestürzt und im Stadion geht es immer ruppig zu. Das muss man auch wissen, dass da jemand mal Hurensohn genannt wird.
Ja, aber du mit deinen Leipziger, ihr seid ja auch nicht.
Wir werden immer Bullenschweine.
Ja, genau.
Alle Bullen sind Schweine. Genau. Das finde ich mir auch an.
Ja, finde ich auch Mist, ja.
Ja, dann singen wir. So. Unsere Fans singen das dann einfach mit. So, wenn wir im Stadion sind. Das wollte ich nur sagen.
Die Leipziger sind ja so tolerant. Wahnsinn. Ja.
Wir sind tolerant. Und ich finde auch, ja.
Nein, aber ich finde die Erregung vollkommen zu Recht. Und ich finde eben, es ist auch gesellschaftlich, dass halt Reichtum in Deutschland immer verpönt ist und dass einer, der Milliardär wird, irgendwie dann an Pranger gestellt wird. Und Dietmar Hopp hat dieses Vermögen sich selbst erarbeitet mit SAP, eine der ganz großen Erfolgsstories und eine der ganz wenigen digitalen Erfolgsstories, die wir in diesem Lande haben. Ja. Und wir sollten so stolz sein auf solche Leute und wir sollten sie auf dem Tableau durchs Land tragen und sie nicht verunglimpfen, ja? Weder im Stadion noch andernorts. Aber das ist in Deutschland eben System, dass wir immer unsere Erfolgreichen niedermachen, ja? Und das ist so ein Armutszeugnis, ja? Nochmal, was wird der FC Bayern niedergemacht, weil er erfolgreich ist? In dem Fall kommt es gerade aus der Bayern-Ecke. Also nicht nachvollziehbar. Gut. Und ja, das gibt einen Sonderbären der Woche oder sowas.
Sonderbär,
ja.
Gut. Dann, wo du gerade so dich erregt hast, hast du vielleicht noch einen normalen Bären der Woche mitgebracht, den du uns hier präsentieren könntest.
Hätte ich
und mit
auch
dem gleichen,
ja, hätte ich auch.
Mit dem gleichen Effet hier.
Ja, ich würde jetzt, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen.
Würdest du mir das
würde ich
Wort geben?
Ja, fang du nochmal an. Ja, mit deinem, was auch
mein Bär der Woche.
Ja.
Mein Bär der Woche ist die deutsche Aktienkultur.
Ja, also.
Nein.
Nein, ich weiß, was kommt.
Die hat einen Rückschlag erlebt, nämlich die deutsche Aktienkultur. Es gab ja am Freitag, es ist so ein bisschen Untergang. Vergangene Woche hat das Deutsche Aktieninstitut, das ist so der Lobbyverband für Aktien in Deutschland, muss sagen, so richtig viel hat er bisher noch nicht zustande gebracht. Aber er hat neue Zahlen veröffentlicht, die sahen sehr schlecht aus, nämlich die Zahl der Aktionäre ist um 660.000 gefallen. Nach 2 Jahren mit Zuwächsen ging es jetzt wieder runter und jetzt sind wir wieder unter 10 Millionen. Nur noch 9,6 Millionen Bundesbürger haben entweder Aktien oder halten Aktien indirekt über Fonds. Also nicht mehr 10%. Und das ist natürlich sehr wenig. Nur 15% der Bundesbürger haben also Aktien. Dann hat das DAI, das Deutsche Aktieninstitut, auch geguckt, warum ist das so? Und haben sie versucht zu sagen, naja, es muss der Aktieneinbruch Ende 2018 gewesen sein. Das war eine Idee, dass man sagt, okay, die Leute sind dann ausgestiegen. Der zweite Grund war dann, ja, die Bundesbürger kaufen Immobilien und für die Immobilienfinanzierung hat man halt die Aktie verkloppt. Und der dritte Grund, dann konnte man auch wieder eine politische Forderung dran knüpfen, die Aktiensteuer hätte die Leute verprellt. Ich meine, die Aktiensteuer,
die ist ja noch nicht mal da.
Die ist ja noch nicht mal da. Ich muss gestehen, es war auch bei Welt.de die erfolgreichste Geschichte im Januar in der Wirtschaft war die Aktiensteuer.
Echt?
Also du siehst, wie die Leute das umwerfen. Also vielleicht ist das doch irgendwas dran, obwohl es ja die wenigsten einfach betrifft, weil ganz wenig Leute nur Aktien haben und sie noch nicht mal da ist. Aber
die
diese Geschichte
auch nicht
zur Aktiensteuer
so umfangreich ist. Also ich finde sie natürlich auch Mist. Aber wer jetzt nicht ganz viel tradet, ist nicht richtig davon betroffen.
Wirklich. Egal. Auf jeden Fall haben sie das auch als Grund genommen und jetzt ist der alte Rekord aus dem Jahr 2001 noch 12,85 Millionen Bundesbürger hatten Aktien. Und wenn man mal die Zahlen sich genauer anguckt, muss man auch wieder sagen, Aktien sind Männersache. 19% der Männer halten Aktien, aber nur 12% der Frauen. Also, wenn jetzt hier Frauen zuhören, Leute, also wir haben auch bei dem Listenverschicken haben wir auch festgestellt, dass wir da eine gewisse Unwucht haben. Mehr Männer haben geschrieben als Frauen. Aber es gibt immer auch mehr Frauen, die unsere 85. Folge finden und dann sagen, Mensch, könnt ihr die Liste schicken? Also Frauen, kommt, macht das. Und das Schöne ist nämlich, was das Deutsche Aktieninstitut festgestellt hat, wenn Frauen einmal dabei sind, dann sind sie auch nicht so wankelmütig und verkaufen schnell wieder, weil Männer hatten nämlich, da war die Quote schon mal bei 21% und dieser Rückgang, das ist nur auf Männer geschuldet. Und die Frauen, wenn sie einmal dabei sind, dann bleiben sie dabei. Also Frauen, ihr müsst was tun. Und was auch doof ist, meine Landsleute im Osten, die Ostdeutschen, da sind es nur 9,8%, die Aktien haben. Während im Westen sind es 16,6%. Also siehst auch, der Ossi hat noch nicht so, ist noch nicht in dieser Kapitalist, obwohl das ist, wenn alle Aktien hätten, hätten wir wieder Volkseigentum. Also, ja, genau. Ich meine, selbst das wäre die Idee wieder. Also auch das muss man sagen. Auf jeden Fall ist es ein Rückschlag für die Aktienkultur, deswegen mein Bär der Woche, aber verbunden mit unserer Folge 85, die wir ja, wo es um Financial Empowerment geht, das verbessern wir jetzt.
Ja, ja, genau. Ich bin gespannt, wie sich dann sozusagen diese Folge dann in den neuen Zahlen des Aktieninstituts,
da plötzlich nicht, einen Sprung nach oben gibt. Wir sind nicht genannt, wir sind nicht genannt worden in der Studie, das ist wirklich misslich.
Also, wir haben ja letztes Jahr eigentlich schon auch viel für die Aktienkultur gemacht. Ja. Also
im zweiten Halbjahr ging es auch wieder hoch. Also das erste Halbjahr war schlecht und das zweite ging hoch. Vielleicht ist das...
Vor allem ich meine, frappierend ist ja, dass dann die Deutschen gerade in dem Jahr, wo der DAX 26% macht, wo der All Country World 30% macht, dann da aussteigen. Ist doch Wahnsinn, ja?
Ja, doof.
Und dann wieder denken, oh, schnell raus, ja? Aber ich meine, die haben dann alle die Crashbücher von Mark und Friedrich, Mark Friedrich und seinem Genossen gelesen und gesagt, ich glaube, das macht auch was aus. Ich meine, wenn du zwei Crashbücher hast, die da auf den Markt kommen, die von vielen, vielen gelesen werden,
dann meinst du, dann steigen die Leute aus? Schnell ich glaube, es ist eher so eine Bestätigung, gut, dass ich nicht dabei bin. Das ist eher, das hält die Leute eher davon ab, einzusteigen, weil sie sagen, das ist ja eh Teufelszeug. Das ist so, man hat ja so diese kognitive Dissonanz und denkt sich so, oh, die anderen verdienen was, verpasse ich da was? Und auf der anderen Seite, ah, hab aber Angst. Und wenn man dann die Bücher liest, dann siehst du, den wird's schon noch vom Hintern bullern, sagte meine Oma immer. Und das ist ja dann auch passiert.
Und jetzt, man muss ja aber auch nochmal sagen, dass Marc Friedrich, der war ja auch bei uns hier im Podcast ja durchaus auch zu Aktien rät. Ja,
ja, der hat auch eine Aktienquote, ganz genau. Genau,
auch eine Aktienquote, also nicht keine Aktien haben, ne?
Gut, dann kommen wir zu deinem Bären oder Bullen.
Ich würde jetzt mal mit dem Bullen der Woche anfangen.
Mit dem Bullen?
Ja, weil wir jetzt gerade bei Corona waren. Noch ein Corona-Gewinner sozusagen. Es gibt ja nicht nur Verlierer, sondern an der Börse der große Gewinner an diesem Montag und auch in der letzten Woche schon. In der letzten Woche war es die einzige Aktie im MDAX überhaupt eine positive Rendite.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Erwirtschaften konnte und ich glaube in der ganzen DAX-Familie. Und gestern war es der ganz große Gewinner in der ganzen DAX-Familie aus DAX, MDAX, TechDAX und was
gestern
alles dazu
sagt
gehört,
man nicht mit Zeit, wenn du
gestern
in dem Podcast
am Montag,
sagt man
genau. Genau. Am Montag. Wir zeigen immer am Dienstag auf, das wissen die unsere.
Jetzt haben wir noch
unsere treuen Hörer, die hören auch immer sofort Dienstagabend, die sind da realtime nicht dabei.
Laden das
die
runter.
Wollen dann nicht. Ja, aber. Also, am
Trommelwirbel.
Genau. Und TeamViewer ist mein Bulle der Woche für eine sensationelle Performance
Am
Aktienmarkt, weil die Aktie eben nach oben schoss und sie schoss eben deswegen nach oben, weil sie als Corona-Gewinner gilt. Ein TeamViewer ist nämlich ein Softwarehersteller für Computerfernwartung und Videokonferenzen. Und jetzt glauben eben die Börsianer, dass TeamViewer da ein ganz großer Gewinner sein wird, weil ja immer mehr jetzt momentan auf Homeoffice umgeschaltet wird, weil also Fernwartung wird ja schon immer von EDV-Abteilungen und so weiter benutzt, dass man sozusagen per Fernsteuerung sich dann auf den
haben
zum
wir
Beispiel
auch
auf den heimischen Computer.
Springer haben wir das auch. Wenn ich da anrufe nachts, dann schaltet er sich zu und läuft. Das ist TeamViewer?
Das ist TeamViewer, genau.
Okay.
Und sie machen auch offenbar Videokonferenzen, wo du halt dann auch jetzt dann gleich deine Redaktionskonferenz dann demnächst per Videochat auch nochmal machen kannst. Ihr arbeitet ja sowieso schon viel im Homeoffice bei der schreibenden Zunft, weil ihr könnt es ja leichter, du hast ja dein Laptop immer dabei, beim Fernsehen ist es ein bisschen
überall
schwieriger.
Arbeiten, was ist wahr?
Beim
das ist ein
Fernsehen,
Privileg.
Ich habe halt leider beim Fernsehen mein Fernsehstudio nicht dabei und deswegen ist es, wenn jetzt hier Corona sich breiter machen sollte, dann schwieriger mit Homeoffice. Aber Homeoffice wird ja jetzt immer mehr sozusagen und immer mehr Unternehmen, das sieht man auch bei uns im Konzern. Axel Springer stellt sich jetzt überall in allen Abteilungen, in den Redaktionen die Frage, sind wir eigentlich sind wir sozusagen fähig, wenn die Epidemie größer wird, sozusagen zum Beispiel Homeoffice zu machen und trotzdem handlungsfähig zu sein, trotzdem sozusagen unsere Inhalte zu publizieren und so weiter und so fort. Und das wird jetzt in vielen anderen Unternehmen, jetzt gibt es ja immer mehr Unternehmen, die betroffen sind, die erste Fälle haben, wo dann viele, viele Leute ins Homeoffice geschickt werden. Zum Beispiel der Kollege vom SAP-Pressesprecher hat mir gestern gesagt, ja, bei SAP in Waldorf gibt es auch schon wieder einige, die da ins Homeoffice geschickt wurden. Bei ProSieben Sat.1 in München wurden auch, glaube ich, 200 Kollegen ins Homeoffice geschickt, weil sie auch irgendwie in so einem Verdachtsfall.
200? Ja. So viele Mitarbeiter haben die da noch?
Ja, die haben noch viel mehr. Ja. So. Aber natürlich kann nicht jemand, der im Studio was produziert, kann nicht Homeoffice machen. Nein. Aber viele Abteilungen können das eben. Und ich glaube, dass jetzt viele Unternehmen aufgewacht sind und hier einfach sagen, wir müssen hier unsere Fähigkeit, Homeoffice auch in Notfallsituationen zu machen, in größerem Maßstab verbessern. Und dass da sicherlich dann viele nochmal auch auf TeamViewer dann aufmerksam werden. Das ist jetzt auf jeden Fall die Spekulation an der Börse. Und deswegen ist die Aktie eben jetzt so gestiegen. Die Aktie kam ja letztes Jahr erst an die Börse und ehrlich gesagt, von TeamViewer hatte ich vorher auch noch nie was gehört und dann hatten die den Börsengang, ich hatte den Chef da auch im Interview, sind die, haben den gleich die ganze Mannschaft mitgebracht, ja, sind ja im T-Shirt, TeamViewer-T-Shirt dann zum Börsengang in Frankfurt dann alle angetanzt. Es war immerhin das größte IPO seit Infineon, ein richtig schwerer, großer Börsengang, den es da gab und die Aktie kam dann zu 26,25 Euro an den Handel-Ausgabepreis und ist dann noch auf 25 Euro abgesackt an dem Tag.
Am ersten Handelstag.
Fehlstart. In der Tat ein Fehlstart.
Und jetzt?
Und jetzt ist sie bei
Trommelwirbel,
wo steht sie? 35,69.
Wow, ja? Ich habe einen guten Schnitt gemacht. Wäre man bei 25
wenn man damals eingestiegen ist, hat man jetzt, genau, ist man mit dabei.
Prozent
und plus. Wie gesagt, gestern gleich mal 11% ging es nach oben. Ob man jetzt da unbedingt in diesen Tagen aufspringen muss, wo jetzt da wieder so ein gewisser Hype entsteht. Auch die Aktie wird wieder zurückkommen, aber kann man sich mal auf die Beobachtungsliste legen. Ist, glaube ich, ein gutes deutsches Softwareunternehmen, das vielleicht einfach bisher noch nicht richtig auch bekannt war am Aktienmarkt und der Börsianer und jetzt so ein bisschen ins
Rampenlicht
kommt. Ja?
Da braucht es ein Virus.
Und dann sieht einfach, der Virus bringt eben auch Gewinner hervor. Ist es nicht nur, dass die ganze im SDAX-Shop-Apotheke zum Beispiel hat auch zugelegt, weil
leider Lieferengpässe.
Aber dann rennen sie natürlich die Bude ein.
Ja gut, aber wenn du nicht mehr liefern kannst, bringt das auch nichts.
Naja, gut, aber du kannst ja erstmal deine Vorräte verramschen. Ne?
Verramschen?
Nein.
Okay, also TeamViewer ist ein super Bulle.
Brauchst du nicht verramschen.
Ja? Sag doch mal, bevor du hier mit der Shop-Apotheke kommst, sagst du nochmal, mein Bulle der Woche ist TeamViewer. Wir haben so ein bisschen Standards
genau,
hier.
Genau, ja, ja. Jetzt nochmal pro forma fürs Protokoll. Mein Bulle der Woche, den ich eben vorgestellt habe, ist TeamViewer.
Sehr schön.
Aus dem MDAX.
Danke, Dietmar. Das ist gut. Es gibt übrigens in Amerika auch, das heißt Zoom Video Technology. Es gibt verschiedene so Unternehmen, wobei ein Unterschied zwischen Homeoffice und New Work ist. Homeoffice ist, da muss der Arbeitgeber nämlich dafür Sorge tragen, dass auch zu Hause deine Abstände zwischen Schreibtisch und anderen Tischen gewahrt ist und dass auch die gewisse, da muss der nach Hause kommen, muss gucken, ob auch wirklich Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.
Brandschutz auch noch?
Und deswegen gibt es gar nicht so viel Homeoffice, das heißt dann New Work. Und New Work heißt, du arbeitest halt, wo du willst, aber der Arbeitgeber muss dann nicht für den Arbeitsschutz bei dir zu Hause sorgen.
Okay. Also da muss aber da gemeinhin im Sprachgebrauch wird dann von Homeoffice gesprochen, wenn es rechtlich auch
aber
kein Homeoffice
rechtlich
ist.
Aber rechtlich ist das etwas...
Ah, wieder was gelernt, siehst du?
Und das Gute ist, ich meine, wird ja sowieso bei uns schon häufiger jetzt gemacht, New Work, weil du ja gar nicht mehr so viel Office-Space haben willst.
Der Kollege Chabitz arbeitet ja überall.
So
ja? Wenn wir nach Davos fahren, im Bus und was weiß ich, in Davos, in jeder Lounge und so weiter und... ja, das ist der Vorteil, ihr seid wirklich da.
Und du sparst mobil. Office-Platz, das ist ja auch Geld, das siehst du.
Ja, also. Beim Umzug, ja.
Haben wir nicht mehr jeder einen eigenen Arbeitsplatz, ganz genau. Also das ist auch noch ein, also der Effekt ist jetzt nicht nur Corona-getrieben, sondern es ist auch insgesamt das Unternehmen, aber flexibler arbeiten und
absoluter Trend. Aber ich glaube, der Corona wird jetzt da schon bei vielen Unternehmen, die da noch, das noch nichts haben, weil sie sagen, der schwäbische Mittelständler, der sagt, ihr bleibt mal schön da unter Aufsicht bei uns in der Firma, da sehe ich auch, was ihr treibt.
Die Frau sagt übrigens, dein Schwäbisch hat ihr gefallen, weil ja der andere Kollege fand das ja nicht. Also sie fand das Schwäbisch überzeugend. Also,
gut, der echte Schwabe, für den ist es natürlich dann, der hört dann immer die Nuancen im Unterschied.
So Gott, bevor wir jetzt hier wieder um Mundarten sprechen, Karneval ist ja rum, komm ich mal zu meinem...
Die neue Ernsthaftigkeit in Zeiten des Coronavirus.
Uns hat aber einer geschrieben, er hätte dieses witzige Format durchaus auch mal gemocht. Aber es kam so ein bisschen rüber, auch mal, es müsste nicht immer
das
sein.
Das ist ja auch nicht immer, es kommt ja bei uns spontan.
So ist es. Also komme ich mal zu meinem Bullen der Woche.
Ja,
und mein Bulle der Woche ist 100.000! 100.000? Mhm. Ja, 100.000 Follower. Jetzt, ja, 100.000 Follower habe ich jetzt bei Twitter bekommen.
Wow.
Am Montag war es soweit. 100.000.
Hey, yeah, das genau. Ist richtig viel. Wahnsinn. 100.000.
Und die Applaus, muss ich jetzt
Applaus.
Mal,
das ist, ja, der Chapitz hat einen Lauf. Er hat die Crash-Wette gewonnen. 100.000 Follower bei Twitter. Mann, der muss doch hier vor Kraft nicht mehr laufen können, ja?
So wird's kommen. Nein,
und er ist Leipzig-Fan.
Ist Leipzig-Fan. Ja, das war mit dem Spiel am Wochenende nicht ganz so erfolgreich.
Aber ich will dir jetzt deinen Erfolg
nicht machen. Nein, aber es sind die 100.000. Also 100.000 Follower.
Wow, toll,
und die muss ich ja mal Wahnsinn. Hier feiern. Ja. Das sind wunderbare Follower. Und der Fritz hat mir dann mit Lineal und Zirkel ein 100.000 Follower-Schild gemacht und Danke drauf geschrieben. Dann habe ich mich da aufs Dach bei uns gestellt und habe das hochgehalten.
Hast du ein Instagram-Foto gemacht?
Habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich habe auch bei Twitter. Und dann gab es 800 Herzen für. Also nicht bei Instagram, sondern bei Twitter. Und ganz viele Kommentare und alle haben geschrieben, you deserve it. Und so, weil ich es ja auf Englisch mache, weil ich ja festgestellt habe, dass man 100.000 Follower kriegst du halt mit Finanzcontent nur dann, wenn du das auf Englisch machst. Oder wenn du Wendler heißt und deine Freundin irgendwie Nacktbilder reinschickst. Aber das bin ich ja nicht. Und da schrieb auch jemand so, oh, was für eine Leistung für einen Nobody, 100.000 Follower. Vielen Dank, habe ich mir gedacht. Also es gibt auch Schmähungen und sonst wie. Aber auch das liebe ich an meinen Followern. Was kann ich feststellen von den 100.000 Followern? Negative Nachrichten werden natürlich häufiger verbreitet. Das ist so, es gibt so einen negativen Bias. Natürlich gibt es auch Nölerei. Ich habe beispielsweise so Charts. Ich bin ja so ein Chart-Freak, der dann auch so Börsencharts zeigt. Und manchmal mache ich normale lineare Charts. Dann geht es halt so hoch, wenn es hochgeht. Und wenn ich es dann logarithmiert mache, dann läuft es ja ein bisschen logarithmiert. Muss man sich mal angucken. Also einfach zu Schuldensühne geben.
Jetzt, meine Damen und Herren, sind wir hier also, in der Abteilung für fachspezifische
logarithmierte Charts. Ja, genau. Also es sieht dann anders aus. Und natürlich bei dem einen konnte man sehen, dass es richtig doll runtergeht. Wenn man es aber langfristig logarithmiert, sieht man, dass diese Korrektur letzte Woche auch gar nichts ausgemacht hat. Und das zeige ich dann den Leuten mal verschiedene Perspektiven auch, damit sie sich ein richtiges Bild machen können. Wie Empower People, das ist ja auch das Motto von Axel Springer und das mache ich bei Twitter auch. Und das lieben auch meine Follower und deswegen folgen sie mir halt. Und was kann ich noch feststellen? Twitter ist halt nicht so ein Jahrmarkt der Eitelkeiten wie Instagram, wo man sich schminken muss und da hinstellen muss und nur tolle Bilder. Sondern Twitter ist halt wirklich einfach ein tolles Nachrichtenmedium. Also wenn man irgendwie über Nachrichten am schnellsten Bescheid wissen will und nicht über so ein, wie wir über Nachrichtenagenturen verfügt, ist Twitter einfach wirklich genau das richtige Medium. Und der beste Twitter-Tag, wenn man twittern will, ist Samstag. Da ist nämlich wenig Konkurrenz los. Dann kriegt man also relativ viele Retweets, weil die Konkurrenz weniger ist und man dann mehr gehört wird. Also es ist nicht so, dass man an Tagen, wo viel los ist, auch unbedingt besser dran ist, sondern es ist ja auch das Rauschen drumherum größer. Und ich finde ja, Twitter ist als Medium völlig, völlig unterbewertet. Nur 28 Milliarden Dollar groß ist Twitter, während bei Facebook 260 Milliarden. Also siehst du, wie der Unterschied ist.
Und jetzt gibt's aber gestern gab es einen richtig großen, also am Montag dieser
danke.
Woche,
der fetter Kurssprung. Es gab einen fetten Kurssprung, es lag daran,
über 6%
dass
oder
Paul
was, ne?
Singer, das ist ja der Hedgefonds Elliott Management, der will jetzt ist bei Twitter eingestiegen und will dafür sorgen, dass der CEO, also der Vorstandschef von Twitter, der ja nicht nur Twitter macht, Jack Dorsey heißt er, der macht ja halbtags Twitter, also vormittags Twitter und nachmittags macht er ja sein Mobile Payment Plattform, Square heißt die, die macht er nachmittags.
Und aber er ist ja auch der Gründer, ne?
Ist der Gründer von beiden. Er ist ein toller Visionär, aber ich meine, ein CEO, der zwei Unternehmen macht. Und das
Elon Musk kann das auch.
Okay, gut. Aber der Dorsey, jetzt fängst du wieder an.
Elon Musk ist natürlich gottgleich.
Ist gottgleich. Und, jetzt ist halt Paul Singer eingestiegen und will halt, dass da mal ein CEO volltags da ist und nicht nur halbtags. Und Jack Dorsey sagt auch noch, ach, ich schlafe 8,5 Stunden gerne und ein halbes Jahr würde ich auch gerne in Afrika, von Afrika aus arbeiten. Und das ist halt so ein bisschen, da denkt sich der Singer, ey, what the hell? Das geht so nicht. Deswegen ist er eingestiegen und denkt sich so in Jahren mit Großereignissen wie US-Wahlen oder Coronavirus, da muss mehr aus Twitter rauszuholen sein. Bin mal gespannt, was passiert. Was ich das Schöne finde, dass Twitter eben immer bei seinen Wurzeln geblieben ist und immer einfach Nachrichten. Es wurden aus 140 Zeichen, 280 Zeichen, aber das war die einzige Innovation. Ansonsten ist es eigentlich treu geblieben. Und es ist eigentlich wirklich ein cooles Nachrichtenmedium, nicht mit Schnickschnack und hier noch und da noch, wie andere das gemacht haben, aber dafür ist er eben auch klein geblieben. Aber auf jeden Fall, meine 100.000 Follower, die will ich hier nochmal jubelnd erwähnen.
Ja, genau. Du gibst jedem einzelnen deiner Follower, ja? Und von mir kriegst du
dafür
auch einen Sonderbullen.
Ich könnte das Handy rausholen und könnte sie mal alle vorlesen, die 100.000.
Wir können so eine kleine Serie machen. Ja? Doch, ist gut. Eine Sonderausgabe des Podcasts.
Gut, dann kommen wir zu deinem.
Es sind ja auch wirklich viele Prominente dabei. Ne? Ich bin ja erstaunt, wenn wir in Davos zum Beispiel unterwegs sind, ja? Wie viele Leute da auf dich zukommen. Du hast wirklich eine große Fanbase und da kommen dann internationale Wirtschaftsjournalisten und was weiß ich, Ökonom, angesehene Ökonom. Hier, der Ökonomie-Historienforscher, wie heißt der, den ihr interviewt habt?
Ferguson.
Ja? Ferguson.
Neil,
ja?
Ferguson.
Ja. Neil Ferguson. Folgt ja. Holger Chapitz ja. Als einen der wenigen, muss man mal so sagen. Also ich meine, er hat richtig hochkarätige Fans, ja.
Und wer es noch nicht tut, kann es auch noch.
Holger Chapitz, der Twitterer, dem die Nobelpreisträger vertrauen.
Der Ferguson hat noch keinen.
Der hat noch keinen?
Nein.
Sollte man einen kriegen.
Finde ich auch.
Aber Nobelpreisträger hast du doch bestimmt auch ein paar, oder?
Weiß nicht, muss ich mal gucken.
Wen hattest du mal, den griechischen Finanzminister oder wer war das?
Nee, ich habe den türkischen Finanzminister.
Der türkische Finanzminister.
Genau, das war, das ist...
Wurde aber dann abgesetzt von Erdogan.
Genau.
Weil er zu viel Twitter gelesen.
Wahrscheinlich. Der ist jetzt erfolgreicher Investor und ist zwischen London und Istanbul unterwegs und macht gute Geschäfte.
Also wir lernen, wer erfolgreich ist oder wer...
Der folgt Holger Chapitz.
Der folgt dem Chapitz.
Ja,
der
als Schuldensühner heißt er noch.
Schuldensühner.
Ja, Schuldensühner.
Den Namen finde ich ja ein bisschen, ja.
Ja, hängt
aber, typisch deutsch. Aber es ist dann auch eine Marke geworden, ja. Apropos Marke, kommen wir zu meinem. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, gell?
Ja.
Wir haben ja auch noch ein Thema zu diskutieren.
Haben wir das?
Ich habe noch ein Bär der Woche, ja. Und es tut mir wirklich im Herz weh. Ja? Die Tupper-Party ist zu Ende.
Wer kennt das eigentlich von den jungen Zuhörern?
Wer kennt das von den jungen Zuhörern? Ich weiß es
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich niemand.
Naja, wenn sie Vielleicht Mütter haben.
Mal,
wenn sie Mütter
geht?
Haben, also sprechen wir von Tupperware im Deutschen so ausgesprochen oder Tupperware natürlich.
Tupperware
im Englischen. Ich sage vorhin Tupperware, weil das ja, wir sind ja in Deutschland und da ist eher die Tupperware eben auch ein Begriff. Aber die Firma ist ziemlich in Turbulenz, muss man sagen. Und die Aktie, die ist letzte Woche abgestürzt um 50%. Und ja, was macht für die
halbiert.
Jüngeren?
Halbiert.
Kommt, ja. Und nachdem sie eh schon vorher im totalen Sinkflug ist. Gut, für die Jüngeren nochmal erklärt, was ist Tupperware? Die machen im Prinzip ihr Kerngeschäft, sind Frischhaltedosen. Frischhaltedosen, ja.
Sehr schön.
Ja. Das ist entstanden, 75 Jahre alt ist das Unternehmen. Der Gründer Earl Tupper hat es 1946 gegründet und er hatte die Inspiration sozusagen von im Prinzip Farbeimern und hat sozusagen gedacht, ja, sowas wie Farbeimer kann man auch für Lebensmittel anwenden und hat da auch aus eben Kunststoffdosen dann entwickelt und waren am Anfang nicht so der Renner, aber dann hatte sie dann doch relativ schnell erfolgreich gemacht und das Erfolgsrezept war dann eben die Tupper-Party, die Tupper-Party, ja. Und das ist halt eine Form des Direktvertriebs und meine Mama hat es auch oft gemacht, ja. Und deswegen ist immer die Tupper-Party.
Habt ihr das zu Hause gehabt und du warst dabei,
früher,
der kleine
ja, so
Dietmar.
In den 70er Jahren, ja, da wurde dann die Nachbarschaft eingeladen und so weiter und da gab es eine Tupper-Party, ne. Und das war halt dann immer ein Event, da gab es dann gleich kleine Häppchen und so weiter. Okay. Und,
genau, und musste deine Mutter vorher so 100 Dosen ordern oder wie war
Nein,
das?
Nein, die musste ja die, als Tupper-Party veranstalten. Ja. Da hast du natürlich dann immer einen Bonus bekommen. Ja, ja. Weil,
aber wie hast du die Dinger dann übergeben? Bei der Party oder hast du nur die Orders eingenommen?
Ich glaube, die
hatte die ganze Garage voller Tupperware stehen.
Nein, das hat ja nicht, da kam ja die Tupper-Verkäuferin dann. Ja,
ach so.
Natürlich, das ist ja wie Direktvertrieb.
Ach, die
ist
kam
dann, du veranstaltest nur die Tupper-Party zu Hause, öffnest dein Wohnzimmer, bietest ein bisschen Häppchen an und das ist dann halt auch so ein Event, wo man die Nachbarschaft, Freunde und so weiter einlädt. Und die Tupper-Party ist ja dann bloß der Anlass. Und so, und dann kommt die Tupper-Verkäuferin. Und das sind ja dann immer so nebenamtliche, freie Verkäuferinnen.
Und die halt das Auto voll.
Ne? Auch eine Hausfrau, eine erfahrene Hausfrau und die bringt das Auto mit und präsentiert halt dann die neuesten Tupper-Produkte. Aha. Und dann kannst du die in der Regel nicht direkt bei ihr erwerben, sondern dann bestellst du die und die kriegst du halt dann irgendwann mit der Post zugeschickt.
Ach
ja?
So.
So funktioniert das. Aber vor allem die Vorführung ist halt, und dann wird halt vorgeführt. Und dann Tupper war ja dann immer berühmt für seine Langhaltigkeit. Ich glaube, da hatte man 20
Langlebigkeit.
Jahre.
Langlebigkeit, das ist ein Problem, glaube ich.
20 Jahre Garantie drauf und so weiter. Und ja, Und meine Mutter ist immer noch wieder noch gern zu Tupper-Party. Bis vor wenigen Jahren habe ich immer noch zu Weihnachten Tupper-Ware geschenkt bekommen. Ja? Ich habe zum Beispiel so eine Salatschleuder, die ist echt toll. Also ich meine, das sind wirklich tolle Produkte. Aber auf der anderen Seite, Frischhaltedosen gibt es natürlich heute überall im Supermarkt mit ähnlicher Qualität. Und,
das ist nicht klar.
Aber es ist halt nicht Tupper. Ne? Und vor allem Tupper ist natürlich ein gutes Gefühl. Ist halt einfach eine Marke, mit der man groß wird. Ich hatte dann immer meine Pausenbrote da in der Tupper-Ware-Dose da mit der Schule ein ganzes Leben lang.
Bin ich mit Tupper-Ware groß
groß geworden. Jetzt stürzt diese Kultfirma ab. Ja, ich kann es nicht fassen. Ja, was ist schiefgelaufen?
Sentimentale.
Ja, ich meine, sie setzen halt immer noch auf diesen Direktvertrieb. Ja, das ist halt möglicherweise auch nicht immer nur noch. Die haben auf jeden Fall den Trend im Internet verpennt, weil sie natürlich sich selber nicht kannibalisieren wollten. Das ist immer die große Angst bei solchen Firmen mit solchen Direktvertriebsmodellen.
Aber besser, man macht selbst, dass das andere
genau,
machen.
Und jetzt sind sie auf den Trend aufgesprungen, haben jetzt eben auch Stores im Internet, aber sind halt sehr, sehr spät dran und dann haben sie sich noch mal ein bisschen verhoben mit Auslandsgesellschaften, sind auch dann wieder in andere Kosmetikbereich und so weiter eingestiegen, was dann eben auch gar nicht mehr Kerngeschäft ist und viele, viele Fehler gemacht und deswegen sind sie jetzt doch ziemlich überschuldet, ja, und deswegen sind sie ziemlich unter Wasser, aber möglicherweise schafft es Tupperware sogar doch nochmal sozusagen das rettende Ufer zu erwischen. Auf jeden Fall ist die Aktie enorm abgeschmiert. Die war 2013 noch bei $90 und jetzt ist sie eben auf unter $3 gefallen letzte Woche. Und in einem Schlag auf um 50% dann nochmal eingebrochen. Also das, man sieht schon, da ist nicht mehr viel übrig von den einzigen Hochs. Aber möglicherweise findet sich ein Retter und ich meine, wie gesagt, es haben viele so emotionale Bindungen an Tupperware.
Aber du hast die noch, die nächste Generation wahrscheinlich nicht mehr.
Naja,
ich glaube, das ist ein Ausschenken. Das Problem ist, die älteren Menschen haben die alle und die haben aber schon die Tupperware und die jungen Menschen haben sie halt nicht nachgeholt.
Aber die senken sie auch immer wieder ihren Kindern und so weiter. Das wird ja auch so, eine Tupperware wird ja auch vererbt. Also nicht die alte Tupperware, aber man schenkt sie neu weiter.
Alten Dosen.
Aber, also du hast, ihr habt keine Tupperware zu Hause?
Nee, wir haben von Ikea diese Dinger, aber die sind nicht so langlebig. Ich habe meinen Obstsalat jeden Tag. Ich schnippel mir jeden Tag Obstsalat und nehme das in so einer Plastikschüssel mit. Aber die geht häufiger oben der blaue Deckel kaputt.
Ja.
Aber ich werde es mal Tupperware. Ich gucke das im Internet mir an und dann werde ich meinen Obstsalat mal in der Tupperware machen. Ja? Dann tupper ich mal.
Sehr Tuppern gut. War ja auch immer so ein Begriff dann, ne? Wenn man zur Tupperware geht.
Jetzt wollen wir wieder mal zur Ernsthaftigkeit. So, ja. Sagst du vielleicht nochmal, das war dann dein Bär der Woche?
Mein Bär der Woche war die Aktie von Tupperware.
Sehr schön.
Im deutschen Tupperware.
Dann kommen wir wieder zum Virus, beziehungsweise zu den Folgen des Virus. Und wenn eine Sache sicher ist in Deutschland, muss man ja sagen, Deutschland ist auf jeden Fall besonders betroffen von den Folgen des Virus. Denn Deutschland ist mit seinen hohen Exporten in die globale Wirtschaft, mit all den Lieferketten eingebunden. Das Zweite, was Deutschland ist, treibt besonders heftig Handel mit China. Und in Deutschland sind die Menschen tendenziell eher ängstlichere Natur. Und der Binnenkonsum, der auch eine der Stützen noch war, der ist ja schon im vierten Quartal weggebrochen. Und dann hat man halt das Problem, dass man so ohnehin schon wackelig dasteht und eigentlich seit 2017 kein richtiges Wachstum mehr von über 1% hat. Und deswegen ist meine These, die ich dir kurz darlegen will, nach zweimal ist Deutschland ja an der Rezession vorbeigeschrammt und das klappt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das sage ich dir kurz warum. Ich habe ja schon die Argumente dir etwa gesagt. Globale Wirtschaft eingebunden. 50% des deutschen Bruttoinlandsprodukts ist Exporte. Und wenn es jetzt natürlich in der Welt rappelt, wenn die Lieferketten und alles unterbrochen wird und wenn Menschen nicht mehr reisen hin und her, wird ja auch so ein bisschen die Globalisierung wieder eingerollt. Und dann sieht man, kann es passieren, dass die Exporte nicht mehr so wachsen. Insbesondere Exporte nach China. China war der drittgrößte Exportmarkt. 7% der Exporte gehen nach China. Und wenn du sagst 50% Exporte am BIP, hast du ungefähr 3% bis 3,5% des deutschen BIP hängen direkt an China. Also da hast du schon mal was Negatives. Dann hast du die Lieferkettenproblematik. Nicht nur, dass die Chinesen nicht mehr unsere Produkte kaufen, sondern du hast das Problem, dass die auch nicht mehr die Vorprodukte uns liefern, die wir brauchen für Maschinen, für Autos, wie auch immer. Das könnte auch nochmal ein paar Pünktchen wegmachen. Und dann hast du den Binnenkonsum. Wenn die Leute jetzt ängstlich sind, dann hamstern sie zwar. Ja, das gibt vielleicht einen kleinen Boost da. Aber man darf nicht vergessen, Tourismus in Deutschland, hätte ich auch nicht gewusst. Die Zahlen habe ich mir mal angeguckt. 8% des deutschen Bruttoinlandsprodukts ist Inlandstourismus. 8%, das ist relativ viel. Wenn die Leute jetzt sagen, oh, buche ich jetzt, buche ich nicht, lasse ich mal was ausfallen. Gerade Ostern fragen sich viele, machen sie das? Und das könnte dazu führen, dass auch beim Binnenkonsum vielleicht im Einzelhandel ein kleiner Boom kommt, wegen der ganzen Notrationskäufe, aber beim Tourismus das wieder wegkommt. Und deswegen denke ich, erstes Quartal werden wir wahrscheinlich ein leichtes Minus in Deutschland haben, vielleicht so minus 0,1, minus 0,2 gegenüber Vorquartal. Aber das zweite Quartal wird wahrscheinlich noch fieser werden, würde ich vielleicht sagen minus 0,2, minus 0,3. Zwei Quartale in Folge, ist eine Rezession und deswegen sage ich, das böse Erbot kommt jetzt nach Deutschland. So, jetzt bist du dran.
Ja, also, es ist in der Tat diesmal eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil wir haben ja eingangs schon viel über das Coronavirus gesprochen und die Schwierigkeit, die Entwicklung dieser Pandemie oder Epidemie vorherzusagen, ob daraus eine Pandemie wird, in der Tat.
Es ist doch schon eine Pandemie. Ja, gut, das ist doch jetzt keine Diskussion. Ja, ne? Ich glaube, okay,
ich würde auch eher sagen, es ist eine Pandemie, aber das ist richtig fette. Ich meine, wir haben
Guck nach Italien, hast du mittlerweile 2000 Fälle, du hast die drittmeisten Toten. Das ist eine Pandemie. Ja. Gut.
Und, aber von der Entwicklung hängt natürlich im Wesentlichen ab, sagen wir mal, ob es jetzt Pandemie oder was, wie wir das Ding bezeichnen, das ist das eine, aber wie stark es in Deutschland werden wird, ob wir jetzt auch italienische Verhältnisse bekommen zum Beispiel, hängt natürlich dann im Wesentlichen auch davon ab, wie die Wirtschaft hier dann getroffen werden wird. Wenn es so milde wie im Moment bleibt, glaube ich, haben wir schon die Chance an der Rezession vorbei.
Ein drittes Mal.
Zu schrammen wieder. Also ich bin auch bei dir, dass im ersten Quartal, glaube ich, da sehen wir die deutlichen Bremsspuren, da kommen wir nicht dran vorbei, dass wir hier ein negatives Quartal haben werden. Die Frage ist die entscheidende Frage und da glaube ich einfach, da bin ich ein bisschen optimistischer, auch wenn ich jetzt, wie hier, du merkst, meine vorsichtigen Worte, es ist, glaube ich, vielleicht sogar unter 50% meine Wettwahrscheinlichkeit, die ich hier eingehe, dass wir eben keine Rezession bekommen, dass wir im zweiten Quartal wieder ein positives Quartal bekommen, weil ich glaube nach wie vor, dass es einfach nur eine Delle bleiben wird. Und die große Frage ist natürlich, wird die Delle jetzt sagen...
V-förmig.
Und wird sie schon im zweiten Quartal zur Wirkung kommen oder erst im zweiten Halbjahr? Also der BASF-Chef war ja auch sehr skeptisch, zum Beispiel im Interview, der meinte eher, das erste Halbjahr wird schwierig werden und wir können es noch nicht mal im zweiten Halbjahr alles aufholen. Elf, keine Ahnung, was das für ein Buchstabe ist. Eine Wurzel vielleicht.
Das könnte auch ein Wurzel W sein. Ja. Das könnte auch ein W. Achso, Wurzelzeichen runter.
Wurzelzeichen, dann langsam wieder.
Na, langsam. Auf. Ja, ja. Wurzelzeichen geht langsam hoch? Wo hast du dein Abitur gemacht?
War das nicht so eine Jabe?
Nee, es geht so, egal.
Stimmt, die Wurzelzeichen geht schnell
hoch. Ja, es geht, ist V-förmig eher.
V-förmig, ja. Ich habe Mathe-Leistungskurs-Abitur. Ja.
Hast du?
Ja, ja. Okay. Aber also schon lange kein Wurzelzeichen.
Dein Wirtschaftsverlauf ist jetzt ein welcher?
Nein, egal. Ich sage jetzt einfach, ich wette gegen die Rezession und glaube, dass wir aus der Delle wieder im zweiten Quartal beginnen herauszukommen und dann so richtig mit Volldampf dann V-mäßig auch wieder im zweiten Halbjahr. Daran glaube ich. Weil ich glaube, dass wir jetzt in China, geht es ja schon wieder los, die Produktion wird wieder hochgefahren in China. Das hat ja vor allem gebremst unseren Export natürlich, aber auch die Produktionszufuhr. Lieferungen. Aber die Lieferketten sind noch nie so dramatisch unterbrochen, dass man jetzt hier in Deutschland davon hört, dass hier Betriebe schließen müssen, weil sie keine Zulieferungen mehr aus China bekommen. Und ich glaube, dass da schnell wieder nachproduziert werden kann, dass es in diesen Lieferketten nicht diese dramatische Unterbrechung geben wird. Dann glaube ich auch nicht, dass es in Deutschland zu massigen Betriebsschließungen kommen wird. Die Firmen ergreifen natürlich Vorsichtsmaßnahmen, schicken Leute teilweise dann ins Homeoffice oder mal 2 Wochen in Quarantäne, wenn sie im Urlaub waren. Aber das ist zu großen Betriebsschließungen, das habe ich dem Bruder Müller den BASF-Chef auch gefragt, ob er damit rechnet, ob sich darauf vorbereitet und sagt, nee, wir haben auch so viel Erfahrung aus SARS-Epidemie, wir haben eigene Epidemie-Notfallteams, wir checken jeden Tag die Lage unserer Beschäftigten, sobald da ein Verdacht ist, wird er nach Hause geschickt und so weiter. Also wir sind da extrem vorbereitet und extrem vorsichtig und also, das wäre natürlich klar ein Worst Case, wenn BASF da in Ludwigshafen sein Werk schließen müsste, ne, und runterfahren müsste.
Oder wir hatten den Bayer-Chef Baumann da, der sagte, wenn wir in Ludwigshafen unser Medikamentenwerk zuschließen müssten,
dann hätten sie
überhaupt keine Medikamente mehr. Es gibt viele Medikamente, die nur da hergestellt werden. Also es ist schon
Risiko. Es ist heikel. Ich sage, es ist auf der Kippe. Ja. Deswegen sage ich ja, diese Wette bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Da wollte ich jetzt nicht alles draufsetzen. Und dann, okay, Thema Binnenkonsum, Dienstleistungen, alles ist natürlich betroffen. Aber ich glaube, auch da wird es wieder Aufholeffekte geben. Diese extreme Corona-Panik, die wir jetzt sehen, wo die Leute irgendwie nicht mehr ins Kino gehen, nicht mehr ins Restaurant gehen.
Das holen sie auch nicht nach.
Das holen sie nicht nach. Aber im zweiten Quartal
Bahnhof, werden sie, da ist es relativ
aber sie
leer.
Werden es im zweiten Quartal wieder tun.
Geh mal ins Tropical Island.
Ja, natürlich. Ist jetzt momentan ist die Angst regiert, ja, und hat alle im Beschlag. Aber dieser Angstzustand ist ein Panikzustand, der hält auch nicht ewig, selbst wenn das Coronavirus noch nicht weg ist, ja. Und dann kommt der Frühling und da wird man auch wieder rausgehen und wird auch wieder konsumieren. Und der Inlandstourismus wird am allerwenigsten zum Erliegen kommen. Der wird vielleicht eher noch profitieren, weil die Leute jetzt eher sich überlegen, soll ich jetzt wirklich einen Thailand-Urlaub buchen? Dann sagen sie, bleiben wir lieber dieses Jahr zu Hause und fahren wir mal ins Erzgebirge.
Da ist Erzgebirge.
Ne, da ist auch schön, kann man auch schön wandern und da gibt es ja nicht so viele Menschen da. Ja, da
Sächsische Schweiz, da hat man auch Berge.
Ansteckungsgefahr gar nicht so groß.
Stimmt, in den neuen Bundesländern. Jetzt schrieb neulich die Agentur dpa noch neue Bundesländer. Da dachte ich so, in welcher Welt leben die?
Ja,
noch?
Relativ
in den neuen Bundesländern. Aber wir haben jetzt auch in den neuen Bundesländern haben wir auch einen ersten Fall in Brandenburg.
Ja.
Da gibt es jetzt auch.
In Berlin
gibt es auch.
Eben Berlin-Mitte Berlin ist auch. Jetzt auch. Berlin-Mitte ist auch dabei. Heute gab es schon wieder zwei neue Fälle in Berlin.
Echt?
Ja. So, und aus all diesen Gründen und sagen auch, gut, die Deutsche Bank sagte, es gibt eine Rezession, die Commerzbank sagte, es gibt
eine Delle. Es gibt keine, sagen die. Das gibt Commerzbank ist optimistisch.
Genau, ist optimistisch.
Und OECD war auch so rezessive Tendenzen.
OECD war für die Weltwirtschaft aber sehr, also für, die sagen ja, für, im Fall einer großen Pandemie, Halbierung der Weltwirtschaft. Ja. Und das würde natürlich Deutschland auch nicht. Aber die sagen ja wirklich nur für den Fall, dass der Ausbruch jetzt nicht kontrolliert werden kann und so weiter, dass es so eine richtig fette Pandemie gibt, ja. Dann, ich glaube, dann ist, also wenn es hier Betriebsschließungen geben wird, dann okay, dann kann man
aber das. Es reicht doch schon.
Und jetzt aber
jetzt kommt der Riesen.
Jetzt kommt das entscheidende
Netflix
Argument.
Und dann geht's nach oben.
Genau. Nein, aber das entscheidende Argument ist nochmal, ich glaube, dass jetzt auch schnell endlich mal Konjunkturmaßnahmen ergriffen werden. Der Altmaier zaudert ja immer noch rum, aber der Olaf Scholz hat ja in der Welt am Sonntag gesagt, ja, hallo, wir haben ein Konjunkturpaket, sozusagen, das können wir jederzeit machen und so, wir können jederzeit eins aktivieren.
Und dann wird es
Konjunktureffekte haben.
Erklär's mir mal.
Aber die Frage ist, was man macht.
Du bist natürlich der Politikplaner,
wenn man jetzt natürlich ein Konjunkturpaket bringt und sagt, wir bauen jetzt wieder Brücken und Straßen, bis das wirkt, das ist natürlich problematisch. Aber man müsste jetzt halt wirklich was machen.
Mehrwertsteuer senken?
Wie das der ZDW-Chef erfordert. Ja. Das fand ich echt eine kluge Idee. Ja, sowas sollte man machen.
Denkst du, die Leute kaufen dann mehr, wenn sie im Panikmodus sind? Dann nicht, die Mehrwertsteuer statt 19 nur noch 17 oder so. Oder der reduzierte Satz.
Natürlich, der Deutsche ist doch ein Schnäppchenjäger. Du bist doch das beste Beispiel, du und ich, ja. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ein Auto zu kaufen, dann kaufen wir doch im zweiten Quartal ein Auto, wenn wir 2% da sparen können. Ja? Da schlage ich
die
sofort.
Die kannst du
zu.
Doch beim Autohaus so raushandeln.
Nee, die kannst ja zusätzlich noch raushandeln.
Ach,
die 2% kriegst du noch oben drauf.
Du glaubst, eine Mehrwertsteuersenkung, dann müsstest du sie komplett aussetzen. Du meinst 2 Punkte bei der Mehrwertsteuer, wenn du was machen vergisst. Oder den Solidaritätszuschlag ein halbes Jahr eher abschicken.
Das
dauert viel
zu lange. Solidaritätszuschlag vorziehen,
bevor
den Absenkung
wirkt,
und am besten
wirkt,
für 100%, nicht für 90%. So. Also könnte ich mir vorstellen, oder wie es Hongkong macht, das war die alle. Quasi Helikoptergeld.
Ja,
eingeführt.
Aber bei denen liegt das
1.200 Euro pro Kopf aufs Konto überwiesen.
Woran liegt das bei denen? Die haben Einnahmeausfälle, weil sie viele arbeiten ja auf der Straße und verkaufen da irgendwelchen Kram und die haben gar kein Geld. Die kriegen das Geld, damit sie überhaupt leben können.
Ja,
also in Deutschland geht es nicht ums Überleben, da geht es einfach darum.
Ich glaube auch nicht,
dass
wir in Deutschland jetzt Helikoptergeld kriegen würden. Aber es wird irgendwas geben, das dann auch im zweiten Quartal, glaube ich, die Konjunktur auch wieder stimulieren wird. Und deswegen glaube ich, dass wir im zweiten Quartal wieder ein positives Quartal erleben werden und dass wir schnell wieder aus dieser Delle herauskommen und dann auch wieder im zweiten Halbjahr eine V-förmige Erholung kriegen. Meine Wette ist eben gegen Rezession im ersten Halbjahr. Und
ich sage U, wäre im besten Falle, sage ich U. Und das, was mich stutzig macht, ist auch das IFO-Beschäftigungsklima. Da wird ja immer nachgefragt, wie groß ist die Beschäftigungsneigung bei Firmen. Und die ist am stärksten gefallen seit der Finanzkrise. Und man merkt, die Firmen, keiner stellt mehr jemand Neues ein. Und wenn du merkst, dass am Arbeitsmarkt so ein bisschen die Leute den Atem anhalten, dann bist du in so einer Starre. Und über den Arbeitsmarkt, der war ja bisher immer stark und der hat die Leute noch dazu gebracht, dass sie gekauft haben und konsumiert haben. Und wenn aber da die Leute merken, dass der Trend kippt, dann glaube ich nicht, dass es so gute Aussichten sind. Insofern glaube ich eher, wenn es eine Erholung gibt, dann ist sie U-förmig oder vielleicht sogar noch ein bisschen, weiß gar nicht, was es dann für ein Buchstabe ist, dass es noch ein bisschen länger unten ist.
Und wenn das U so viel länger ist, das sind
weiß
keine
nicht,
Buchstaben
ist das
mehr. Das
dann ist es keine Buchstaben.
Eine Badewanne.
Eine Badewannenrezession. Das sage ich, eine Badewannenrezession. Okay, dann haben wir das. Gut, die Wette ist gefixt.
Das
haben wir gemacht.
Und ja.
Bis nach 56 Minuten haben wir die Corona-Welt umrundet.
Aber die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland, die am Montag kamen, waren auch gar nicht so schlecht.
Der IFO-Index war auch noch
gut. Der IFO-Index war ja noch 2 Wochen früher.
Ja, ja.
Okay, da kann man sagen, war Corona noch nicht richtig hierzulande angekommen in der Wahrnehmung. Aber jetzt der neue Einkaufsmanager-Index war eigentlich auch noch ganz gut. Also ich glaube, die Panik, die man sozusagen über die Medien auch wahrnimmt und die einzelnen Beispiele von, wenn da mal ein Betrieb geschlossen wird und so weiter, das spiegelt nicht das komplette Wirtschaftsleben wider. Man schränkt sich ein. So
ja, reicht doch nur wenig, wenn du nur ein leichtes, wenn du nur ganz leicht, du hast im vierten Quartal plus minus null gehabt, da reicht es doch schon 10 Messen abzusagen, schon hast du das, reicht das aus. Und die Messen sind alle. Und das ist, und wenn du, das reicht ja schon, um das zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass das größte, das Schlimmste im ersten Quartal, sondern im zweiten Quartal. Im ersten Quartal hast du noch die Effekte, von denen du erzählt hast, die Leute kriegen es noch gar nicht richtig mit. Und im zweiten Quartal ist, glaube ich, das größere Minus.
Das erste Quartal ist ja, wir sind jetzt mittendrin im ersten Quartal, jetzt die letzten zwei Wochen, und der März ist noch vor uns. Das ist alles erstes Quartal. Also ich glaube, da erleben wir diese größte Panik, sozusagen gerade bei den Verbrauchern. Und dann für die Firmen, das kommt im zweiten Quartal. Aber ich glaube...
Gut, wir werden es sehen. Wir können das dann, die Wette auflösen, ungefähr im November wissen wir ungefähr, wie es ist.
Kommt nach dem Corona-Crash, den Chapitz richtig vorher gesagt hat.
Jetzt die Corona-Rezession.
Das wäre dann der Doppelschlag des Bären. Chapitz, bleiben Sie dran, verpassen Sie keine Folge von Defner und Chapitz.
Ja, unbedingt. Also bis zum Herbst.
Ich finde, man hat jetzt wieder gesehen, dass man in unserem Podcast einfach gut vorbereitet ist, weil man sich mit allen möglichen Szenarien beschäftigt, und man kann nicht sagen, dass man nicht gewarnt war vor dem Crash, der kommt, auch wenn Defner das nicht kommen hat sehen, aber der Chapitz hat es gesehen. Ja?
Und auch die vorige Anstieg hast du gesehen. Also jeder, man bekommt ja ein Weltbild, was von mehreren Seiten das sagt, und wir streiten uns
und
auch
dann
viel
zivilisierter
als früher.
Ja, und dann kann man aber rational, finde ich, an dieser herangehen. Und das hat auch nochmal die Professorin für Psychotherapie oder Umgang mit Angst. Ja, man soll sich dann auch wirklich mal die Fakten anschauen und gucken, wie hoch sind wirklich die Ansteckungsraten, ja. Und wie hoch ist wirklich das Sterberisiko, ja, wenn man jetzt wirklich Angst hat, sozusagen da persönlich.
Sterberisiko ist zwar 1%, aber wenn du in der Risikogruppe bist, dann sagst du,
aber es ist auch nein, aber für normale, gesunde Menschen.
Risikokompetenz ist schwierig. Ja, so. Also Risikokompetenz jemandem zu lehren, ist schwierig.
Ich wollte es nur noch mal sagen zum Schluss, nicht von Panik an den Märkten erfassen lassen, auch im normalen Leben Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, aber trotzdem nicht die Angst regieren lassen.
Weiterleben.
Ja, sich nicht von der Angst besitzen lassen, sondern seine eigenen Gefühle auch versuchen.
Gefühle, jetzt wird es hier richtig, Gefühle wird es hier flauschig am Ende des Podcasts.
Es gehört, ich meine, Wirtschaft, Ludwig Erhard hat gesagt, Wirtschaft ist 50% Psychologie, und Costolani hat gesagt, die Börse ist 90% Psychologie. Und deswegen muss man auch an den Märkten einfach versuchen, irgendwie so einigermaßen rational zu handeln. Das
schön.
Sollte mein Schluss
leider
sein.
Leider sind Menschen, aber Menschen und gut. Haben wir das auch nochmal? Noch so ein psychologischer Schluss.
Weil wir noch eine Minute übrig hatten, ja? Und jetzt sind wir pünktlich fertig. Und
wunderbar.
Sagen, wolltest du noch was sagen?
Nö, Menschen können uns noch schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de, wenn sie irgendwas haben. Aber ansonsten sagen
wenn
wir.
Wenn sie irgendwas haben, Corona oder so. Also, wenn sie Corona haben, dann schreiben sie an wirtschaftspodcast.welt.de. Oder
wenn sie es nicht haben,
rufen sie besser ihren Arzt an, ja? Ja, nicht in die Arztpraxis gehen, sondern anrufen.
Ja, ja? Sehr
ganz
gut.
Wichtig, ja?
Noch ein Tipp zum Schluss.
Ja. Und immer schön in die Ellenbeuge niesen, ja?
Gut, Defner, würden wir jetzt hier Schluss machen.
Und dann ansonsten sagen wir Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.